Herzlich willkommen zu In Arbeit, dem Podcast von Expertiv. Sebastian Matthias Gottnick empfängt Gäste, die alle eins gemeinsam haben. Kommen sie nun aus der Wirtschaft, dem Showgeschäft, dem Sport, der Politik, dem Handwerk oder aus Gefilden, die nie ein Mensch zuvor gehört hat. Sie brennen für das, was sie tun. Wie die Expertiv leben sie passioniert ihre Werte und folgen mit Leidenschaft ihrer Berufung. Und die heutige Gästin, die wollte hoch hinaus und hat es auch geschafft. Seit 30 Jahren bewegt sich Cordula Pflaum als Pilotin riesiger Passagiermaschinen über den Wolken. Doch nicht nur das. Sie bildet andere Pilotinnen und Piloten aus. Sie hat Schulungs- und Sicherheitskonzepte für den Airbus A350 mitentwickelt. Und vor allem, sie überträgt all die Erfahrung, die man in der Luftfahrt machen kann, auf ein hochinteressantes Personaltraining in Sachen Charakterbildung und Psychologie. Fehlerkultur lautet hier das Stichwort. Die Fähigkeit, aus Fehlern wirklich zu lernen, die auch Unternehmen abseits der Flugbranche sicherer, dynamischer und produktiver macht. Ihre Erkenntnisse hat sie in ein Buch gefasst. Guten Tag, hier spricht Ihre Kapitänin. Von Höhenflügen, Vorurteilen und meinem Leben als Pilotin. Bei uns in der 19. Folge von In Arbeit. Herzlich willkommen, Cordula Pflaum.
Hallo Cordula.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Herzlich willkommen zu In Arbeit. Ich würde ja sagen, ich fliege mit dir, wohin du willst. Passt, glaube ich, gerade eben ganz gut. Ich als alter Schlagerbade, Glück auf. Wo holen wir dich gerade eben ab? Wo bist du?
Tatsächlich mal zu Hause.
Ah, okay.
2 Tage. Und dann geht's wieder los in den Simulator.
Okay. Um zu trainieren, oder?
Ja, tatsächlich darf ich mal selber trainieren. Ich schule ja gerade auf den Airbus A380 und dort sitze ich vorne und lerne die letzten Knöpfe noch kennen, bevor es dann nächsten Monat in die Luft geht, das erste Mal selber am Steuer.
Apropos Knöpfe. Wir haben uns im Vorfeld der Folge und der Vorbereitung auf die Folge gefragt, benutzt du echt alle Knöpfe bei jedem Flug, die da vorne auf diesem Tableau sind? Die sind ja also.
Also zum Glück benutze ich nicht alle, weil da sind auch viele Knöpfe, die eher für Situationen angebracht sind, wenn es mal nicht so läuft. Und das machen wir eigentlich nur im Simulator. Viele der Knöpfe benutzen wir und kennen tun wir natürlich alle.
Was sind das für Knöpfe, die nur selten genutzt werden?
Ja, zum Beispiel Feuerlöschgeräte, ne, für die Triebwerke, solche Sachen benutzen wir nicht. Oder die Hydraulikpumpen, die Spritpumpen, die müssen wir in der Regel nicht anfassen, weil die laufen einfach wie geschmiert.
Okay. Cordula, vor über 30 Jahren bist du in die Luftfahrt oder zur Luftfahrt gekommen. Wie und warum?
Ich hatte es mir echt einfach gemacht und in der Retrospektive merke ich auch, das hat mir immer geholfen, mir Sachen vorzunehmen und dann nicht weiter darüber nachzudenken und sie auch zu tun. Mhm. Und so habe ich wirklich mit 11 den Kindheitstraum gehabt. Ich glaube, mein Papa hat mir viel davon erzählt, weil er konnte selber kein Pilot werden. Und dann habe ich das einfach, das Ziel weiter verfolgt. Mit 11 wusste ich, ich möchte in die Luft und mit 19 habe ich dann den Eignungstest bei der Lufthansa gemacht.
Was musstest du damals angehen, um Pilotin zu werden, um mit 19 die Eignungsprüfung machen zu dürfen?
Ja, damals musste man 19 Jahre alt sein. Heutzutage kann man schon mit 18 den Eignungstest machen. Und man musste Abitur haben. Mhm. Naja, und dann ganz spezielle Fähigkeiten, die man so im Alltag gar nicht unbedingt an sich testen kann. Das fängt an mit natürlich Englisch, weil das einfach unsere quasi fast Amtssprache ist. Mhm. Was man gut können muss, man muss aber auch ein bisschen technisches Verständnis haben, mathematisches Grundwissen. Naja, und dann Feinmotorik an den Tag legen, Mehrfachbelastbarkeit, die man einfach in diesem Beruf braucht.
Feinmotorik, wie wurde das getestet damals?
Da gab es wirklich so, naja, so Mini-Simulatoren, wo wir den Kurs halten mussten und dann haben sie uns gleichzeitig Rechenaufgaben eingespielt und da wurde da drauf geschaut. Oder ich musste tatsächlich damals auch noch einen Kräftetest machen mit meinen Füßen, mit Fußpedalen, bestimmte Gewichte für eine Zeit halten. Und das war ein Test, den sie damals den Frauen noch auferlegt haben. Heutzutage ist das nicht mehr so.
Da kommen wir sicherlich später nochmal zu. Dann bist du zu diesem Eignungstest. Wie lief das ab? Wo war das? In Frankfurt oder?
Nee, das ist bei der Deutschen Luft- und Raumfahrtgesellschaft in Hamburg ist der Test in der Regel und der ist auch immer noch zum Teil dort. Es gibt noch einen zweiten Anbieter, der jetzt heutzutage einen Teil der Tests übernimmt. Und dort hatte man erstmal 2 Tage so Grundtests. Das heißt, ganz viel auf Papier oder eben auch so Sachen werden getestet wie Rechts-Links-Koordination, Merkfähigkeit, Interessentest, Fliegerinteressentest wurde abgefragt. Und eben auch Englisch.
Okay.
Ja, und dann wurde man nach Hause geschickt und dann wurde man nochmal eingeladen. Und dort gab es dann eben auch diese Motoriktests und dann wurde man auch in so Assessment Center quasi reingesteckt, wo man so Teamübungen lösen sollte. Und da wurde ein bisschen geschaut, was für ein Führungsverhalten man an den Tag legt.
Okay. Auf dem Weg bis zu diesem Eignungstest hast du da schon das eine oder andere zu Hause gehabt? Irgendwie so einen Flugsimulator oder an dem du trainiert hast schon im Vorfeld?
Ja, früher wäre es ja noch eher ein Atari gewesen. Nee, habe ich in der Tat nicht gehabt. Und naja, das kann man machen. Es gibt auch heutzutage so Vorbereitungskurse, die man belegen kann, um sich da besser darauf vorzubereiten. Also ich hatte damals mir einfach nur so ein Buch gekauft über Pilotentests und da konnte man so ein paar Beispieltests sich anschauen.
Okay.
Und ansonsten hatte ich keine weitere Übung und Vorkenntnis und das war wohl ausreichend.
Assessment Center ist irgendwie für mich immer noch so negativ behaftet. Ich hab mal eins gemacht, das war sehr uncool, auch wenn ich es geschafft habe, aber war nicht. War, ich habe es negativ in Erinnerung oder nicht so gut in Erinnerung. Wie war es damals bei dir, wenn du sagst, Führungsverhalten?
Ja, super aufregend natürlich und man hat da auch so gar keine Ahnung, weil bei der ersten Testreihe hat man ein bisschen die Leute abends kennengelernt und bei der zweiten Testreihe war das wirklich so, nach jedem Test bleibst du oder gehst du und zum Schluss dann auch eben noch das Interview. Und man hatte immer wieder Wartezeiten, bis man dran war. Ich habe dann damals so meinen Walkman dabei gehabt, Kassettenrekorder und habe dann Rachmaninow gehört. Und das hat mich irgendwie gegroundet für den Test. Und ja, die Wartezeit zu überbrücken. Aber die Aufregung war riesig.
Ja, das kann ich mir vorstellen, vor allen Dingen, wenn du da so Survival of the Fittest jetzt entweder schaffst es oder darfst jetzt direkt nach Hause gehen und alles ist vorbei, der Traum ist geplatzt.
Ja.
Wie ging es dann weiter? Wann hast du die Information bekommen, Cordula? Du bist an Bord.
Die habe ich in der Tat recht schnell bekommen, vielleicht so 2 Wochen später.
Mhm.
Und dann bin ich auch wirklich, im Dezember war der zweite Test und im Januar, am 1. Februar ging es dann auch wirklich los. Also Februar 1990 habe ich dann die Ausbildung an der Verkehrsfliegerschule in Bremen gestartet, die damals noch eine reine Lufthansa-Schule war. Wenn ich sage reine Lufthansa, also nur für die Lufthansa Passage Airlines.
Mhm.
Und heutzutage heißt das European Flight Academy, auch in Bremen, wo man dann für die ganze Lufthansa Group ausgewählt wird.
Und in dieser Zeit, in der du ausgebildet wurdest, da gab es sicherlich auch die Möglichkeit, dass diejenigen, die dich ausgebildet haben, hätten sagen können, Cordula, komm, ist gut gewesen, passt nicht oder einmal dabei und dann schaffst du es auch.
Ja, also das war eigentlich ganz gut. Also diese Tests sagen ja auch, sie haben eine sehr gute Trefferquote von Bestehenden. Also die das bestanden haben, ich weiß gar nicht, bei wie viel Prozent wir sind, 99 Komma, die in der Tat dann auch wirklich die Ausbildung beenden und auch in ihrer Karriere in der Form nicht weiter auffällig sind. Also ganz gute Quote. Deswegen, während der Flugschulzeit, da ging es erstmal darum, wie, wenn man einen Führerschein macht, eben dieses Patent zu erwerben, diese Airline Transport Pilot License. Und das Schöne war, es fing wirklich so an, wie der Privatflieger anfängt. Erstmal mit so Einpropellermaschinen, dann 2 Propellermaschinen, dann so Turbojets und dann war man irgendwann durch. Das war wirklich irre. Und das erste Flugerlebnis hatten wir dann auch nicht in Bremen, sondern in Phoenix, Arizona, wo ein Teil der Ausbildung stattfindet. Ja, und das war natürlich ein mega Abenteuer.
Glaube ich. Womit bist du, mit welcher Passagiermaschine bist du wohin geflogen das erste Mal?
Als ich selber dann an den Start durfte, meinst du?
Ja, ja, genau.
In der Tat, was echt witzig ist, und das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, also was das erste Leck war, weiß ich nicht mal. Aber ich weiß noch definitiv, wie sich das abends angefühlt hat in Freising im Hotelpool, als ich da untergetaucht bin. Das waren ja Kurzstreckenflüge, auf einem Airbus A320 war ich da zuerst unterwegs und da als Co-Pilotin das erste Mal unterwegs und abends dieses freischwebende Gefühl in dem Pool. Boah, ich wollte gar nicht mehr auftauchen. Ja, das war echt irre.
Cool. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, bei der Eignungsprüfung war das so, dass du auch ein Pedal etwas länger halten musstest, um zu gucken, damit man schauen konnte oder die getestet haben, schauen konnten, ob die Frau das auch tatsächlich hinkriegt. Ich sage ganz bewusst die Frau. Gab es nochmal so Situationen in der Ausbildung oder dann auch zu Beginn deiner Tätigkeit, wo du gemerkt hast, hier gibt es ganz, ganz klare Unterschiede?
Also ich kann ja immer nur aus meiner Warte sprechen, deswegen kann ich ja nie sagen, ich weiß, wie es sich für einen Kerl anfühlt. Dennoch muss ich wahrscheinlich zugeben, sie haben immer genauer geschaut. Also als Co-Pilotin sich zu behaupten, die Stimme zu erheben und auch zu sagen, was man kann. Es hat auch lange gedauert, bis ich dann wirklich dachte, hey, ich kann mein Zeug gut. Ich kann ruhig auch dazu stehen, ja. Und spätestens mit der Erlangung des Kapitänspatents, also auf die linke Seite zu rutschen und 4 Streifen zu haben, ja, da war dann irgendwie klar, ja, ich kann das, ja, ich kann das richtig gut. Und dann ist man auch noch mal ein paar Zentimeter gewachsen.
Das kann ich mir vorstellen. Du bildest heute Menschen aus, die hinterher uns fliegen. Wie bist du dazu gekommen, die Menschen auch ausbilden zu wollen?
Ich glaube, so ein bisschen auch wieder familiär geprägt. Mein Vater war im Personalwesen tätig, zum Schluss Personalvorstand, komme aus einer Pfarrersfamilie. Ich weiß nicht. Also, und meine eine Schwester ist auch in die Lehre gegangen, an die Uni. Mich hat das immer getrieben. Das eine ist, Flugzeuge zu fliegen, aber das andere, hey, wie gehen wir miteinander um? Und da habe ich auch eine nette Anekdote aus der Zeit, als ich dann sagte, ich möchte unsere Crews mit trainieren, weil von der Pike auf lernen die Crews Crew Resource Management Training, so nennt sich das. Und Crew Resource Management Training, da geht es darum, wie arbeiten wir zusammen? Weil irgendwann hat man mal festgestellt, hey, Flugzeuge fliegen nicht nur vom Himmel, weil sie technisch irgendwie nicht funktionieren, sondern weil die Menschen auch nicht richtig miteinander arbeiten. Und deswegen ist das von der Pike auf bei uns dabei. Naja, und dann bin ich zu meinen Vorgesetzten gegangen, als ich noch Co-Pilotin war, und habe gesagt, hey, ich möchte das gerne machen. Und dann haben die gesagt, Kordler, das machen bei uns keine Frauen. Also das macht immer ein Pilot und ein Sozialwissenschaftler, und auch die Sozialwissenschaftler, das waren keine Frauen. Die durften zwar konzipieren, aber vor die Piloten treten, nee. Und dann habe ich gesagt, Mensch, jetzt lasst mich halt mal. Und das war Ende der 90er, ne? Also es ist echt noch nicht so lange her. Und
ja, kann ich sagen.
Dann haben sie gesagt, naja gut, lassen wir es halt mal probieren. Und dann durfte ich mal den Versuchsballon starten und sie haben gemerkt, boah, das geht ja auch. Und dann haben sie auch Frauen zugelassen, sowohl auf Piloten- wie auch Sozialwissenschaftlerseite.
War das wirklich tatsächlich so einfach, wie du das gerade eben beschreibst, dass du nur gefragt hast, ja, Mensch, lass mich doch mal, oder musstest du da dicke Bretter bohren oder mit den Füßen scharren oder...
Naja, also, natürlich musste ich. Ja, ich muss natürlich durch mehrere Abteilungen. Und ein Ding ist ja auch, dass ich sage, ich bin die Exotin, die ich nie sein wollte. Aber natürlich kannte mich jeder, ja, ob ich wollte oder nicht, weil ich war irgendwie die 20. bei Lufthansa als Frau im Cockpit. Und natürlich kannte man sich und sie kannten auch mich. Und dann musste ich halt nochmal mit dem reden und dann hat der mich auch nochmal dazu interviewt. Und dann irgendwann haben sie wohl untereinander beschlossen, na gut, lassen wir sie halt mal.
Die 20. Also ich hätte echt wesentlich mehr erwartet. Also das ist nicht, das ist keine Hunderte sind. Okay, aber...
Naja, jetzt sind es ja schon ein paar mehr. Also es war tatsächlich, also 85 hat Lufthansa dann das erste Mal Pilotinnen ausgebildet, die ersten 2. Und ich war Anfang 1990 die 20. Mehr waren es noch nicht, ja.
Du bist dann mit in die Trainings gegangen? Hast du die angeguckt? Wusstest ja auch ein Stück weit, was da abgefragt wird oder wie die ablaufen? War dir von vornherein klar, das ist alles altbacken hier oder viele Teile davon sind zu erneuern, die müssen anders gedacht werden? War dir klar, dass du da was ändern möchtest?
Naja, also das Erste war ja, also das eine ist Crew Resource Management. Und Crew Resource Management, da geht es wirklich drum, wie arbeiten wir miteinander. Und da bin ich natürlich immer mehr reingewachsen. Ich sage, jedes Training erweitert meinen Horizont, egal ob ich vorne stehe oder ob ich als Teilnehmer drin sitze. Und das finde ich eine große Besonderheit. Also da habe ich schon einen ganz großen Erfahrungsschatz mitgenommen. Ich sage ja auch immer, in unserem Beruf ist es eigentlich von dem her sehr vorteilhaft, dass man als Co-Pilot, Co-Pilotin wirklich, also ich damals 11 Jahre, aber heutzutage die Kollegen 17, 18 Jahre Kapitäne an ihrer Seite erleben, bis sie endlich erst selber Kapitän werden können. Das heißt, sie können wirklich 17 Jahre lang sich anschauen, wie macht er das? Wie macht die das? Gefällt mir das? Will ich das auch so machen? Oder wie kommt denn das an? Wie fühlt sich das an? Und das heißt,
warum ist das heute so lange? Weil im Zeitalter der Digitalisierung alles wird automatisiert, habe ich gedacht, dass die Einarbeitungsphase eines Co-Piloten, bis er denn dann Kapitän oder Kapitänin werden darf, eher geringer wird als länger.
Naja, ich muss an der Stelle wieder mit was aufräumen, was viele Menschen denken. Also das eine ist ja die Funktion. Also Co-Pilot heißt erster Offizier und Kapitän ist vom Rang her vorgesetzt und der Leader an Bord. Aber ein Co-Pilot, ein erster Offizier ist in der Funktion des Piloten, macht er genau dasselbe wie der Kapitän. Das heißt, er fliegt ein Flugzeug genauso wie der Kapitän und wir wechseln uns auch ständig ab. Das heißt, okay, Mal arbeite ich zu, dann fliege ich und dann arbeitet mir der Kollege zu. Also rein fliegerisch ist man nach 2,5 Jahren auf Strecke, ja, und fliegt.
Okay.
Es geht wirklich nur rein um die disziplinarische Funktion an Bord, dass man als Co-Pilot der Stellvertreter des Kapitäns ist, aber es einfach so lange dauert. Und es dauert, also das ist ja auch nur bei Lufthansa so, bei uns dauert es so lange im Moment. Nach Seniorität schulen wir immer weiter. Und das ist natürlich je nach Bedarf. Wie viele Flugzeuge, wie verändern wir unsere Flotten?
Heißt, Fachkräftemangel gibt es bei euch nicht, ne?
Aber hallo, gibt es bei uns Fachkräftemangel, ja.
War auch eher ironisch gemeint.
Genau.
Woran machst du das fest?
Naja, es dauert halt, ne? Also bis man halt mal als Pilot eingesetzt werden kann, muss man halt erst die Ausbildung machen. Und bevor man die Ausbildung macht, muss man halt erst durch die Tests gehen. Und da muss man auch erstmal die Tests bestehen. Also ist ja jetzt nicht so, dass jeder Zweite durch die Tests durchkommt, die wir da machen, bis man mal in die Schule überhaupt gehen darf. Und dann muss auch in der Schule das koordiniert werden, wann, wo, welche Plätze frei sind. Und bis sie dann wirklich mal am Ende in der Firma landen und anfangen zu fliegen, ja. Dauert.
Ja. Ist es ein Ammenmärchen von früher? Ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt, dass die Ausbildung des Piloten der Pilot selbst tragen muss?
Ja, er muss einen Großteil selbst tragen, also vielleicht die Hälfte ungefähr. Und das war früher auch weniger. Dennoch vom Prinzip her genauso. Man macht erst den Eignungstest und das kann ja jeder machen. Also das kann man auch trotzdem machen. Und wenn man dann die Eignung hat, dann bietet quasi die Firma, liefert die Bank mit, die das Ganze finanziert. Und sobald man dann den Arbeitsvertrag hat, fängt man an, das abzuzahlen in mäßigen Raten. Ja.
Einfach zu funktionieren.
Ja, so und es ist auch ein bisschen, muss ich noch ergänzen, so ein bisschen Firmenbindung natürlich. Also man möchte, dass die Leute auch bleiben. Wobei das in unserem Job gar nicht so ein Thema ist, weil wir eben nach Seniorität weiter gefördert werden. Das heißt, wenn ich jetzt zu Emirates gehen würde, wäre ich schön blöd, weil ich würde halt einfach unten wieder anfangen, bis ich dann irgendwie gefördert werde, bin ich irgendwann dran und jetzt habe ich halt eine gewisse Seniorität bei der Firma.
Ja, ja. Die berufliche Historie ist unmittelbar ad acta gelegt dann in dem Fall, ne?
Ja.
Ja, ja, ja. Ich meine, gut, ist ja bei einem Jobwechsel in einer anderen Branche oftmals nicht anders, dass du wieder von neu beginnst und dir erstmal vieles erarbeiten musst.
Natürlich kannst halt höher einsteigen, auch, ne?
Ja, auch das geht. Das ist bei euch eher schwieriger, das stimmt, ja.
Ja.
Jetzt bist du ins Coaching gegangen. Wie kam das denn?
Naja, ich habe erst über die Lufthansa Aviation Training, die eine Tochter von der Lufthansa ist, habe ich angefangen, in der Medizin zu schulen. Dort wurden immer wieder Kurse angeboten, wo ein Pilot und ein Arzt, Pflege und Ärzte schult in Interpersonal Competences. Und weil es einfach unendlich viel Parallelen gibt, ja. Ärzte wie Piloten, Pflege wie Flugbegleiter. Und in der Interaktion ist es ein High-Risk-Environment, wenn man im OP-Saal steht, genauso wie wenn man im Flugzeug fliegt. Dort gibt es viele Parallelen und so hat sich das langsam entwickelt. Erst in der Medizin und inzwischen auch in der Wirtschaft.
Deine Themen sind mannigfaltig. Worauf konzentrierst du dich derzeit?
Psychologisch sichere Teams. Wie führt man psychologische sichere Teams? Wie kreiert man sie überhaupt? Was für eine organisatorische Voraussetzung muss gegeben sein, dass in einem Unternehmen das überhaupt funktionieren kann? Ja, das sind so die Schwerpunkte im Moment.
Was ist ein psychologisch sicheres Team für die Leute da draußen?
Ja, ein psychologisch sicheres Team ist ein Team, was frei agieren kann in der Form, dass es zum Beispiel im Vertrauen mit seinen Vorgesetzten, also die Vorgesetzten müssen es vorleben, top-down muss das auch initiiert werden, eine Fehlerkultur leben, wo man Fehler machen darf, wo über Fehler gesprochen wird, wo man nicht das Gefühl hat, boah, ich werde schräg angeschaut und oder vielleicht sogar bestraft, wenn ich Fehler mache. Darüber offen zu sprechen, das fördert erstmal ein gutes Zusammenarbeiten.
Ein viel und oft besprochenes Thema in Arbeit, Unternehmenskultur, Wertekultur. Wie sind die Führungskräfte unterwegs? Wie ist die Kommunikationsfähigkeit innerhalb des Unternehmens? Was kann, was darf ich, was muss ich sagen? Mhm. Und ich denke auch, und zu dem Credo sind wir bisher jetzt in den letzten Folgen immer wieder gekommen, dass das meines Erachtens nach die nachhaltige Lösung ist, auch so zu denken, so zu arbeiten.
Absolut. Und bei uns ist nochmal die Besonderheit, dass wenn ich auf einen Flug gehe, ja, jetzt im Airbus 380 sind wir 23 Leute, ich habe 5 Minuten Zeit, dieses Team zu formen. Und da haben wir natürlich einen großen Vorteil, dass wir so klar definierte Rollen haben. Ja, ich kann zu meinem Co-Piloten sagen, hey, du hast 3 Streifen und ich weiß genau, was für eine Rolle du erfüllst und erfüllen solltest. Wenn du das nicht tust, darf ich einfach fragen, warum machst du das nicht? Ja? Und so auch bei meinen Flugbegleitern und Kabinenchefs oder Kabinenchefin kann ich genauso agieren, klar in der Sache und weich zum Menschen.
Klar in der Sache, weich zum Menschen, das nehme ich mit. 23 Personen, 5 Minuten. Wie geht das?
Ja, ich komme rein, begrüße erstmal meine Kollegen recht herzlich auf dem Flug nach Los Angeles, wird jetzt mein erster Flug sein. Und ich sage, schön, dass wir alle hier sind. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin heute hier, euch das Vertrauen gleich mitzugeben, dass wir alle unsere Arbeit gut machen. Wir kommen alle aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Realitäten im Moment. Das war zur Corona-Zeit noch mal viel extremer. Und ich schenke euch das Vertrauen. Ich unterschreibe dafür, dass wir unsere Arbeit gut machen. Wenn ich etwas dafür tun kann, dass es noch besser wird, lasst es mich gerne wissen. Und dann gehe ich auf die Flugdetails ein und lade sie ein, auch noch Rückmeldung zu geben.
Warum war das in Corona noch herausfordernder?
Weil da sind die Menschen mit noch ganz anderen Dingen konfrontiert worden. Ja? Der eine hat wirklich Familienmitglieder verloren. Der andere sagt, ich glaube an das Ganze nicht und lass mich nicht impfen, mich interessiert das nicht. Und dort wirklich respektvoll ständig miteinander umzugehen und jedem seine Realität zu lassen, das war wirklich schwierig. Und das unter einer Maske, weil da standen wir ja auch im Briefing mit Maske. Die Menschen, ich weiß noch, wie ein Kollege mal sagte, Mensch, ich war am nächsten Tag beim Frühstück in San Francisco, ich habe die Kollegin nicht erkannt, weil ohne Maske sah sie ganz anders aus. Ja?
Verstehe, ja.
War viel schwieriger noch.
Glaube ich dir, wie bist du mit der Situation umgegangen, dass du solche unterschiedlichsten Dinge oder dass unterschiedlichste Dinge, Themen und Menschen auf dich eingeprasselt sind und du alles unter einen Hut bringen musstest?
Ich habe sie benannt, ich habe offen darüber gesprochen und ich habe mir gewünscht, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Und einfach dort erstmal jedem das lassen, was er erlebt hat und welche Meinung er dazu hat. Und wir uns auf die Arbeit konzentrieren.
Bei all dem, was ich bisher über dich erfahren habe und auch heute von dir erfahren habe, Klarheit ist bei dir das Erste, steht mit an oberster Stelle, oder?
Absolut, weil es hilft, klar zu definieren, wofür man steht, wohin die Reise geht, was einem wichtig ist. Weil dann können die Menschen damit arbeiten. Also so habe ich es von meinen Kollegen erlebt. Dennoch das Wohlwollen ihnen gegenüber zu zeigen. Also ein anderes Beispiel ist, wenn ich meine Kollegen im Briefing für den Simulator treffe. Ich komme noch aus einer Zeit, wo man durchaus mit einer gewissen Angst in das Briefing gegangen ist, weil man sich überlegt hat, puh, was werde ich heute abgefragt? Was ist das Steckenpferd dieses Kollegen? Und jeder, der in der Lehre ist, weiß bestimmt, ja, man schafft es immer, Menschen klein zu machen. Man schafft es immer, sie in eine Ecke zu treiben, wo sie nichts mehr wissen, wenn man irgendein Herrscherwissen hat. Und deswegen gehe ich in diesen Simulator, in dieses Briefing rein und sage zu meinen Kollegen, ich bin heute hier, euch zu sagen, was ihr gut könnt. Ihr wärt sonst nicht hier. Oftmals wisst ihr aber auch nicht, welche Kompetenzen es sind, wo ihr wirklich sehr gute Arbeit macht. Und das möchte ich euch zeigen. Darauf schaue ich heute. Und wenn es darüber hinaus noch einen Tipp gibt, dann gebe ich ihn euch.
Finde ich richtig gut. Geht mir das Herz auf. Also dieses positive Sprechen. Ich meine, ob wir im Sport unterwegs sind, in der Familie, in der Partnerschaft, auf der Arbeit, sollte gang und gäbe sein. Nichtsdestotrotz, gerade bei solchen Eignungsprüfungen, Prüfungssituationen, in der Lehre, du hast es gerade eben selber gesagt, ja, gib jemandem eine Funktion oder übt sie aus. Und das ist auch im Bereich der Macht so. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Wann hast du verstanden, dass du mit positivem Sprechen mehr erreichst als top-down?
Bestimmt am eigenen Leib. Weil ich habe selber bei mir gemerkt, immer wenn ich Simulatorprüfungen hatte und Trainings hatte, dass ich nie die Performance gebracht habe, die ich im echten Flieger gebracht habe. Ja? Wo ich einfach mein eigener Herr oder meine eigene Frau war und einfach arbeiten konnte frei. Und dann habe ich mich natürlich hinterfragt, woran liegt das? Und als ich dann selber mir tatsächlich überlegt habe, was ich mir früher nie gedacht hätte, Ausbildungskapitänin zu werden bei der Lufthansa, habe ich gedacht, Mensch, ja, du kannst dein Zeug doch, du kannst es doch, ja, und geh nach vorne. Und als ich dann, und ich habe es ja nicht erfunden, Evidence-Based Training oder dieses kompetenzbasierte Training mit sehr viel Wohlwollen und positiver Verstärkung, das kommt ja aus unserer Trainingsabteilung, aber ich habe dann gemerkt, boah, wie sehr lebe ich das und wie gut finde ich das. Und es fällt mir einfach unendlich leicht, das auszubreiten.
Merkt man auch in nur Ansätzen, die ich jetzt im Gespräch hatte, merkt man das sofort. Gibt es noch Menschen in der Ausbildung, die anders arbeiten als du und so, wie es eigentlich sein soll?
Nicht nachdem ich sie getroffen habe, aber, ja. Es war, aber, oh. Aber es mag sie schon noch geben, ja. Es gibt immer so eine Restante, oder?
Ach na klar, die wird es auch überall geben. Ich meine, man muss ja immer irgendeinen Pack anhaben, sonst wäre es ja langweilig, ne? Wir haben gerade schon über einen Wert gesprochen, frage ich jeden Gast, jede Gästin von den Arbeit. Cordula, für welche Werte stehst du? Geht mir nicht um Zuverlässigkeit, Engagement, Eifer. Kennen wir alles, wissen wir von dir. Zuverlässig bist du, du bringst die Leute in die Luft, du holst sie wieder runter, du bist pünktlich, alles das. Eifrig sowieso, das sieht man an deiner Vita. Was sind deine drei Werte, wofür du morgens aufstehst?
Mensch sein dürfen. Respektvoll auf Augenhöhe, demütig gegenüber dem Leben.
Sensationell. Finde ich gut. Demut, Dankbarkeit, im Moment bei mir ein großes Thema. Ja. Wie hat sich in den letzten Jahren die Geschlechtervielfältigkeit in deinen Augen, in der Luftfahrt, um nicht zu sagen bei der Lufthansa, entwickelt?
Ich war heute Morgen erst in einem Call, der nannte sich Power Up. Oder ich bin Teil der Cultural Journey, die wir gerade vollbringen. Und wenn ihr an Lufthansa denkt, denkt ihr an Lufthansa-Flugzeuge. Das ist ja das eine, was wir haben. Aber wir haben einfach weltweit 100.000 Mitarbeiter, die in ganz vielen Bereichen tätig sind. Und das Endprodukt, dass wir da so von A nach B fliegen, das ist ja eigentlich nur noch die Spitze des Eisbergs. Deswegen, was wir tun und was wir versuchen, auch mit der Cultural Journey, eine Kultur ins Unternehmen, ein Wir, eine Vielfalt zu bringen. Also wir nennen es extra nicht Diversity, sondern wir nennen es Vielfalt, die es schafft, ein besseres Miteinander hinzubekommen. Und da sind wir auf einer Reise, vielleicht erst so seit ein bisschen über einem Jahr. Und es wird besser. Es wird besser und ich gehöre zu den Menschen mit vielen meiner Kollegen. Wir sind schon ein paar Tausend inzwischen in dieser Community, die das Wort weitertragen. Okay. Deshalb bin ich auch in der Firma, das ergänze ich noch, Facilitator für Psychological Safety geworden, weil ich das sehr stark unterstütze.
Gibt es irgendein Amt, was du nicht hast bei der Lufthansa?
Ja, schon noch ein paar.
Nichtsdestotrotz die größte Veränderung über die letzten 30 Jahre in der Geschlechtervielfalt. Ich meine, wir haben vorhin darüber gesprochen, tritt mal das Pedal eine gewisse Dauer. Wir wollen gucken, ob du überhaupt stark genug bist. Und heute bist du diejenige, die den Ton mit angibt. Dazwischen ist doch irgendwas passiert.
Ja, ich gehe raus aus dem Cockpit, ich gehe wieder ins Unternehmen. Und da muss ich sagen, einfach eben viel bunter ist alles geworden, ja. Es gibt eben nicht mehr nur Mann und Frau und wie schön ist das denn, ja. Wenn ich an Japan denke, wo sie über 10 Geschlechter haben, es gibt einfach viel mehr und das ist schön, eine Weltoffenheit. Back to the basics, zurück zum Menschen und egal, wie er aussieht, was er ist.
Deine Definition von mentaler Gesundheit?
Fällt mir spontan Resilienz ein. Selbstreflexion. Ich sag gerne start with I, also nicht Simon Sinek start with why, sondern start with I. Ja, und sich die Zeit zu nehmen, in sich zu gehen, auf sich zu achten, auch gerade als Führungskraft. Wie wichtig ist das denn? Ja, man strahlt aus, man ist Vorbild.
Absolut. Ständig, immer und ständig. Damals bei dem Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, bin ich relativ früh Führungskraft geworden und da habe ich unter anderem auch den Standort Düsseldorf betreut. Dann bin ich dienstags und donnerstags da gewesen und dann wurde mir am Donnerstag gesagt, Herr Skotnik, also ich will ja jetzt nicht sagen, aber die Krawatte hatten sie am Dienstag schon an. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist eine andere Nummer. Als Führungskraft bist du doch nochmal ein Stück weit anders beugt. Ist jetzt eine Kleinigkeit, aber passt genau da rein. Ne? Und unsere Unternehmenskultur achte ich auch drauf, dass nicht Also ich sage immer, da hilft nicht nur der Yoga-Kurs. Das ist eine Unternehmenskultur, eine Wertekultur, die von der Führungskraft aus gesteuert werden muss. Das Themen wie Resilienz, das Themen wie Leistungsorientierung gestaffelt und gesteuert angegangen werden müssen. Das ist meine, ich muss da drauf achten als derjenige, der das Zepter trägt und versucht das so schmal wie möglich runterzudrücken, damit alle auch die Möglichkeit haben, mit daran zu arbeiten. Aber ich bin am Ende des Tages derjenige, der immer ein Auge mehr haben sollte. Das ist auf jeden Fall mein Anspruch.
Ja, und das eine ist ja eben Vorbild zu sein und das vorzuleben. Und das andere ist aber auch durch deine Persönlichkeit nicht so viel Raum einzunehmen, dass die anderen nicht atmen können.
Ja, unterstreiche ich so. Erzähl mir, was hast du in der nächsten Zeit noch vor? Du fliegst jetzt 380, aber das kann doch nicht alles gewesen sein. So wie ich dich jetzt kennengelernt habe, das ist doch jetzt noch, da kommt doch noch was.
Ja, ich beschäftige mich immer mehr. Ich bin in der Vereinigung Frauen in Deutsche Aufsichtsräte und interessiere mich für Beirats- und AR-Mandate, weil ich einfach inzwischen auch in der Firma, in meiner Firma, so viel organisatorisches Know-how gewonnen habe, dass mir das, glaube ich, wirklich Spaß macht. Ja, da habe ich Lust zu, einfach mal von außen drauf zu schauen, weil ich bin im Consulting mit C-Lab schon ordentlich unterwegs, mit PLC, Premium Leaders als Speaker unterwegs. Aber so einfach von außen drauf schauen, unterstützen, meine Erfahrung weitergeben, ja, fördern.
Irgendwann nur noch das machen und die Fliegerei an den Nagel hängen?
Ja, ich werde ja auch nicht jünger. Ich werde jetzt 55. Fliegen kann man bis 65. Dennoch, man kann dann langsam in eine Übergangsversorgung gehen. Also wer weiß, mal gucken, wo die Reise so hingeht.
Apropos, wo die Reise so hingeht. Lieblingsdestination von dir?
Vancouver.
Warum?
Meer, Berge, eine Großstadt, die wie eine Kleinstadt wirkt und für mich ein Ruhepol ist.
Der Flughafen ist auch ganz okay?
Ja, der ist easy.
Okay, alles klar.
Ja, am Ende jeder Folge ist es ja meine Aufgabe, ein kleines Fazit zu formulieren. Und ich bin dann auch immer schon beim Zuhören auf der Suche nach einer Überschrift. Ja, für die Folge. Eine mögliche wäre hier hart in der Sache, weich zum Menschen. Eine andere wäre, wenn auch eigentlich viel zu lang, aber eine ganz wichtige Erkenntnis der Folge: Flugzeuge fallen vom Himmel, wenn die Menschen nicht gut miteinander auskommen. Und das gilt natürlich für alle Systeme, das gilt auch für Firmen, für Familien oder für Verbände, die in dem Fall eben abstürzen können. Wir haben eine Definition von gutem Miteinander auch gelernt, das sogenannte psychologisch sichere Team, wo also nicht einer von oben nach unten herab einfach was befiehlt, sondern wo alle miteinander vernünftig kommunizieren und sich vertrauen, auch wenn klare Hierarchien und Zuordnungen sind. Denn nur so gelingt es, und jetzt passt auf, in Zukunft auch gut abzuheben, ohne dabei abzuheben.
Hey!
Wahnsinn, oder?
Ja.
Sehr gut.
Hast du Fragen an uns, in Arbeit, an Olli und mich?
Ich bin total gespannt auf euer Publikum, was für Menschen sich mit in Arbeit beschäftigen. Und ich hoffe, dass ich einfach ein paar Insights geben konnte und ein paar Tipps, wie Arbeit sich gut anfühlen kann.
Auf jeden Fall. Also ich bin total begeistert. Das war super kurzweilig, was wir drei jetzt hier hatten. Du hast einen mega coolen Eindruck von dem Job und das in einer ganz kurzen Zeit gegeben. Klasse. Es ist so ein bisschen Sendung mit der Maus gewesen.
Ja, so ist es im Grunde auch in meinem Buch beschrieben. Ich möchte einfach der Welt zeigen, wie ist es als Pilot zu arbeiten, was sind die Besonderheiten in unserem Job und das anhand meiner Geschichte.
Sehr gut. Cordula, herzlichen Dank für deine Zeit. Euch da draußen, schön, dass ihr uns zugehört habt. Danke, dass ihr heute wieder meine Gäste wart. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Lasst einen Daumen da, teilt, liked. Passt auf euch auf, wir bleiben in Arbeit.
Das war's mit In Arbeit, der Podcast von Expertiv. Moderation Oliver Uschmann. Host Sebastian Matthias Gottnick. Eine Produktion von Westwind Stories.